Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich freue mich, dass wir dieses Wochenende miteinander haben dürfen, dass wir miteinander Gottes Wort betrachten dürfen. Und wir wollen dem Herrn vertrauen, dass er es zu seiner Erbauung, zur Erbauung der Gläubigen und zu seiner Verherrlichung gebraucht. Ja, ich bin gebeten worden, noch kurz etwas zu meiner Person zu sagen am Anfang dieses Wochenendes. Ja, mein Name ist Rudolf Ebertshäuser. Ich bin 60 Jahre alt. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet mit meiner Frau Undine. Der Herr hat uns 10 Kinder geschenkt. Die meisten davon sind schon relativ groß. Unsere jüngste Tochter ist 10 Jahre alt. Ja, und bekehren durfte ich mich im Alter von 30 Jahren, relativ spät. Ich komme aus einem nicht christlichen, nicht gläubigen Elternhaus. Meine Eltern waren vielleicht einmal im Jahr in der evangelischen Kirche und ansonsten wuchs ich ohne Gott auf, bin dann auch eine Zeit lang in radikal marxistische Kreise geraten, in der sogenannten 68er Revolution hier bei uns im Westen und durfte mich dann bekehren, als ich in eine wirkliche Sinnkrise kam und gemerkt habe, dass dieser ganze Marxismus und linke Aktivismus überhaupt nicht weiterführt. Ich bin zunächst einmal, habe ich dann gesucht in esoterischen Religionen, habe meditiert, Yoga gemacht, Zen-Meditation und alle diese Dinge haben mich überhaupt nicht befriedigt und haben letztlich das Suchen meines Herzens nicht stillen können. Und dann habe ich eben angefangen, in der Bibel zu lesen. Und durch Gottes Gnade hat die Bibel, vor allen Dingen auch das Johannesevangelium, sehr zu mir gesprochen und wurde mir zum Segen, sodass ich mich bekehren durfte. Mein Weg als Christ war danach auch ziemlich mit Zickzack-Umwegen. Als relativ junger Gläubiger bin ich mit meiner Frau zusammen in die charismatische Bewegung geraten, waren 4 Jahre lang begeisterte und überzeugte Charismatiker, bis der Herr uns gezeigt hat, dass das eine Irreführung ist und wir da auch wieder rausfinden durften. Und das war eigentlich auch ein Schlüsselerlebnis, was mich tiefer zum Herrn geführt hat, was mich auch dahin geführt hat, das Wort Gottes zu studieren. Mir wurde schlagartig klar, dass wir in einer Zeit der Verführungen leben, in denen es ganz wichtig ist, dass wir die Bibel und die biblische Lehre gut kennen. Ich habe mich beschäftigt mit der Pfingst- und charismatischen Bewegung und ihren Lehren und das hat dazu geführt, dass ich dann auch darüber ein Buch schreiben durfte. Und das war eigentlich auch der Anfang eines Lehr- und Vortragsdienstes in bibeltreuen Gemeinden, den ich seit 2003 vollzeitlich tun darf. Davor war ich 7 Jahre lang bei der Überarbeitung der Schlachterbibel 2000 mit dabei. Zusammen mit dem Bruder Karl-Hermann Kaufmann und einem anderen Bruder haben wir diese Arbeit getan. Und das war mir auch ein ganz großer Segen, dass ich mich so lange Zeit mit dem Wort Gottes intensiv beschäftigen durfte. Ja, und wie gesagt, das, was momentan mein Dienst ist, ich sehe einfach, dass es ein wichtiger Dienst ist, auch der Gemeinde Zurüstung zu geben für die Abwehr von endzeitlichen Verführungen, die Gläubigen zu stärken im Glauben, im Weg der Treue in dieser letzten Zeit. Und das ist ja auch das Thema unseres heutigen Vortrages. Ihr Lieben, der Herr Jesus hat einmal die Pharisäer getadelt und hat gesagt, ihr versteht nicht die Zeichen der Zeit, in die ihr hineingestellt worden seid. Die Zeichen des Himmels könnt ihr deuten. Ihr wisst, wenn es am Abend Abendrot hat, wie morgens das Wetter ist, aber die Zeichen der Zeit, die habt ihr nicht erkannt. Und wir als gläubige Kinder Gottes, sollten solche sein, die die Zeichen der Zeit, in die Gott uns hineingestellt hat, erkennen. Die Bibel macht uns sehr deutlich, dass wir in der letzten Zeit leben, in der Endzeit, der Zeit des Endes. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir vielleicht am Anfang unseres Themas der Weg der Gemeinde in der Endzeit und der treue Überrest der Gemeinde, dass wir da uns mal Gedanken machen, was bedeutet überhaupt Endzeit? Nun, wir finden diesen Begriff so ganz genau nicht in der Bibel, aber ich habe schon erwähnt, es ist mehrfach die Rede von den letzten Tagen, den letzten Zeiten im Alten und im Neuen Testament. Und wir dürfen eines wissen, dass Gott der ganzen Weltgeschichte und dieser Zeit, in der wir leben, ein Ziel und ein Ende gesetzt hat. Und Endzeit ist einfach die Zeit kurz vor diesem Ende der jetzigen Weltzeit. Und das ist etwas ungeheuer Tröstliches. Denn wenn wir die Bibel studieren, dann finden wir, dass das Ende, von dem die Bibel spricht, im Alten wie im Neuen Testament, das Kommen des Messias ist. Das Kommen des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit, um diese böse, gottlose Welt zu richten und sein Reich aufzurichten. Das ist das Ende, das Gott gesetzt hat für diese Weltzeit. Und im Grunde ist es ein ganz gewaltiger Trost. Denn wir wissen, dass diese Weltzeit böse ist. Wir wissen, dass heute die Sünde, die Gottlosigkeit, die Bosheit regiert in der Welt. Und dass die Gläubigen, die Gottesfürchtigen in der Welt eine verspottete und verachtete Minderheit sind, die angegriffen wird, verfolgt wird oder zumindest ausgegrenzt und verspottet wird. Ja, in genau diesen Zeiten leben wir. Der Mensch meint, er könnte sich selbst groß machen und könnte mächtig regieren und alles auf Erden nach seinem Gutdünken entscheiden. Aber diese Zeit währt nicht mehr lange. Gott hat dem ein Ende gesetzt, schon von Ewigkeit her. Und dieses Ende ist das Kommen des Herrn Jesus. Das ist das Ende. Und die Endzeit ist die Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und wenn wir die Bibel studieren, ich kann das ja alles nur ganz kurz erwähnen, da müsste man viel länger drüber sprechen. Wenn wir die Bibel studieren, dann erkennen wir, dass eine der Kennzeichen, dass wir kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus stehen, die Rückkehr des Volkes Israel in das verheißene Land ist. Ich hoffe, das ist uns bewusst, dass das eines der größten Wunder der Weltgeschichte ist. Ein übernatürliches Eingreifen Gottes, ein Signal, das absolut nicht erklärlich ist mit menschlichen Gedanken und Vorstellungen. Es hat viele Völker gegeben, die vertrieben wurden aus ihrer Heimat, aus ihrem angestammten Gebiet. Aber kein einziges Volk ist nach einer solchen Vertreibung und Zerstreuung über 2000 Jahre lang als Volk erhalten geblieben. Das ist nur das jüdische Volk, bei dem das der Fall war. Und es ist heute nicht mehr möglich, irgendwelche Kelten zu finden oder irgendwelche Hunnen. Diese Völker sind untergegangen, sie haben sich vermischt, sie sind aufgegangen in dem allgemeinen Völkergemisch der Heidenvölker. Aber das jüdische Volk ist abgesondert geblieben über all die Jahrhunderte. Und es gibt in jedem Land der Welt Juden. Und dennoch sind nach 2000 Jahren Zerstreuung die Israeliten, die Juden, zurückgekehrt in das Land, das Gott ihnen einmal gegeben hatte. Das ist ein Wunder. Ein Wunder, das übrigens vorhergesagt ist in der Bibel. Und deswegen bibeltreue Ausleger haben schon 1830, 1840, als das alles noch ganz weit weg war, gesagt, Israel muss wieder zurückkehren in sein Land. Das wird so kommen, weil Gottes Wort sagt es. Da haben viele gespottet und gesagt, wie soll denn das gehen? Und inzwischen sehen wir, dass das Volk im Land ist, immer noch im Unglauben, ja, die Totengebeine sind noch tot, der Geist ist noch nicht in sie gekommen, wie es im Propheten Hesekiel vorhergesagt wird. Aber es ist ein Fanal, ein Zeichen Gottes, dass das Ende nicht mehr weit sein kann. Und so dürfen wir wachsam sein und die Zeichen der Zeit studieren und auch studieren, was die Bibel über die Endzeit uns zeigt. Und das ist etwas, das können wir heute Abend nur ganz auszugsweise tun. Aber ich denke, es ist ein Segen und wertvoll, wenn wir das einmal für uns auch nachstudieren, auch anhand einer Konkordanz, eines Stichwortverzeichnisses der Bibel. Was sagt die Bibel über die Endzeit oder die letzten Tage, die letzte Zeit? Und wo finden wir diesen Begriff? Und was lehrt uns die Bibel da? Einige Dinge wollen wir heute miteinander betrachten. Und ich möchte anfangen mit Matthäus 24, mit dieser bekannten Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus. Wir wissen, der Herr sprach zu den Jüngern, sie haben den Tempel angesehen. Und dann fragen die Jünger in Vers 3, Matthäus 24, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also die Jünger wussten das auch, schon vom Alten Testament her, wenn der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann ist das Ende dieser Weltzeit. Was ist das Zeichen? Woran erkennen wir das, dass die Wiederkunft nahe ist? Nun, ich glaube, die Antwort, die der Herr Jesus gegeben hat, haben die Jünger nicht erwartet. Wir lesen nämlich in Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr Lieben, das ist eine der ganz wichtigen Aussagen der Bibel über die Endzeit. Das Hauptkennzeichen der Endzeit ist nicht Verfolgung, ist nicht Krieg und Naturkatastrophen, das kommt alles nachher auch noch, sondern das Hauptkennzeichen und das besonders Gefährliche in der Endzeit ist religiöse Verführung. Verführung im Namen Jesu Christi. Was bedeutet Verführung? Nun, in der Zeit, bevor es Navis gab, hatte ich auch immer wieder meinen Weg zu finden zu Gemeinden, die ich besucht habe. Und da musste man sich auch nach den Straßenschildern richten. Und da musste man wissen, da und da muss ich jetzt abbiegen Richtung Siegburg. Was wäre nun gewesen, wenn irgendein böser Mensch in einer Stadt ein paar wichtige Straßenschilder an wichtigen Kreuzungen um 90 Grad verdrehen würde. Ich würde kommen als Unkündiger, würde diesen Straßenschildern folgen und ich würde mein Ziel verfehlen. Ich würde mich verirren, in die Irre gehen. Und genau das ist eigentlich die Bedeutung von Verführung. Es bedeutet, dass der Teufel die Wegweiser, die Gott aufgestellt hat für sein Volk, verdrehen will, damit die Gläubigen in die Irre gehen und das Ziel nicht erreichen. Das ist die Absicht des Teufels. Die Absicht Gottes ist es, dass wir der Verführung durchschauen, dass wir uns an der biblischen Wahrheit und der Lehre der Bibel orientieren und dass damit auch diese Listen des Widersachers zunichte werden. Aber Gott lässt Irreführung zu in der letzten Zeit. Und da werden wir noch etwas mehr darüber hören. Ich lese einmal weiter, was der Herr sagt über diese Endzeit, in der wir leben. Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Soweit einmal diese Prophetie unseres Herrn Jesus Christus. Und ich denke, der Herr hat hier seinen Jüngern und uns einen Panoramablick gegeben über die Zeitspanne vom ersten Jahrhundert, als die Jünger die Worte von den Lippen unseres Herrn Jesus gehört haben, bis ins 21. Jahrhundert, in dem wir leben, und noch in die Zukunft, die noch vor uns liegt. Und es ist ganz interessant, wenn wir das mal studieren. Wie gesagt, das Hauptkennzeichen, die Hauptgefahr dieser letzten Zeit ist Verführung, religiöse Irreführung im Namen Jesu Christi. Der Herr Jesus sagt auch, es werden viele falsche Propheten auftreten. Falsche Propheten, das sind Leute, die bringen im Namen Jesu Christi neue Offenbarungen. Die sagen, in der Bibel steht dies oder jenes, aber Gott hat mir etwas anderes gezeigt. Gott hat mir eine neue Botschaft gegeben. Das müsst ihr auch hören und befolgen. Das sind falsche Propheten. Und diese falschen Propheten werden viele verführen. Es ist also eine Not, dass die große Masse der Namenschristenheit Irrtümern anhängt und nur eine Minderheit den biblischen Weg treu geht. Das ist etwas, was viele, vor allen Dingen auch junge Gläubige, entmutigt und verwirrt, dass es so viele falsche Lehren gibt, so viele Sekten und Gruppen, die auch irgendwo einen christlichen Anspruch haben, aber sie lehren etwas Falsches. Die größte solche Gruppe ist die katholische Kirche, die ein falsches Evangelium lehrt, die einen falschen Jesus verehrt und die Menschen in den Irrtum und in die Verdammnis führt unter religiösem Vorwand. Aber genauso zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder die neuapostolische Kirche, das sind alles so Gruppen, die irgendwo im Bereich der Christenheit oder am Rand der Christenheit angesiedelt sind und die Menschen in die Irre führen. Aber die Irrtümer sind auch in der eigentlichen Christenheit. Ob es jetzt die liberalen Theologen sind der evangelischen Kirche, die die Bibel als Menschenwort erklären und gar nicht mehr an die Auferstehung glauben. Ob es jetzt die Pfingstler und Charismatiker sind, die als falsche Propheten auftreten in der heutigen Zeit. Wir haben eine große Menge von religiösen Irrtümern und falschen Lehren und falschen Strömungen. Und da müssen wir uns davor hüten, dass wir nicht mit weggezogen werden. Und dann gibt es eben auch Kriege und Kriegsgerüchte. Es gibt Katastrophen, Hungerkatastrophen, Naturkatastrophen. Und das Interessante dabei ist, und das müssen wir beachten, der Herr sagt, dies ist der Anfang der Wehen. Und die Bibel lehrt uns, dass in der Endzeit die Ereignisse, die da stattfinden, die der Herr uns nennt, dass sie Wehencharakter haben. Und ich hatte da einige Gelegenheit, das ein bisschen zu studieren, auch in unserer Familie. Was passiert, wenn eine Frau Wehen bekommt vor der Geburt? Nun, eine Eigenschaft der Wehen ist, dass in einem bestimmten Stadium die Wehen gesetzmäßig immer stärker werden und immer schneller aufeinander kommen, bis schließlich die Geburtsphase eintritt, die Pressphase, wo dann das Kind unter einer großen Kraftanstrengung geboren wird. Und genau das sagt der Herr Jesus hier. Das heißt, es gab schon die ganzen Jahrhunderte, seit der Herr dies gesagt hat, Kriege, Kriegsgerüchte, Katastrophen. Aber je näher wir dem Ende zugehen, desto geballter und massiver tritt das auf. Es ist ja interessant, dass ganz neutrale und gewiss nicht christliche Einrichtungen wie die großen Rückversicherungsgesellschaften, die also Versicherungsgesellschaften gegen große Schäden rückversichern, die haben eine Statistik aufgestellt der großen Naturkatastrophen weltweit in den letzten 40, 50 Jahren. Und die haben ganz nüchtern festgestellt, die Zahl der massiven, großen Katastrophen, die auch entsprechend großen Schaden anrichten, steigt ständig. Es werden immer mehr große Katastrophen und damit steigt natürlich für sie auch der Kostenaufwand. Aber wir wissen, woher das kommt. Weil Gottes Wort, das schon vor 2000 Jahren vorhergesagt hat, je näher wir dem Ende kommen, desto massiver werden die Erdbeben, werden die Katastrophen, aber auch die Verführung wird massiver. Und das muss uns auch entsprechend wachsam machen, dass wir wissen, der Herr warnt uns. Ich lese da nochmal die Verse 24 und 25 aus diesem 24. Kapitel. Da sagt der Herr, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also der Herr Jesus will nicht, dass die Seinen ins Messer laufen, dass sie ungerüstet sind, dass sie ungewarnt diesen Gefahren ausgesetzt sind, sondern der Herr hat uns gewarnt und wir sollten diese Warnung sehr, sehr ernst nehmen. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir in einer Zeit der kräftigen Irrtümer leben, in einer Zeit, wo verführerische Lehren, verführerische Geistesmächte immer mehr um sich greifen. Und ich möchte das noch einmal ganz deutlich zeigen an 1. Timotheus 4,1, dass da auch Geistesmächte, dämonische Verführungsmächte hinter diesen ganzen Endzeitverführungen stecken. 1. Timotheus 4, Abvers 1 lesen wir, der Geist aber sagt ausdrücklich, das ist also eine Weissagung des Geistes Gottes über die Endzeit, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also das ist ein Hinweis, dass die Irrlehren, denen wir in der letzten Zeit begegnen, dass sie nicht einfach menschlich erdachte Irrtümer sind, sondern dass da der Feind mit seinen bösen Geistern mitmischt. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum diese Irrlehren solch eine Macht haben über die Menschen. Weil nämlich Dämonen, finstere Geister dahinter stecken, die versuchen, die Leute in die Irre zu führen. Und es ist wichtig, dass wir das durchschauen und dass wir uns entsprechend auch von diesen Dingen abgrenzen. Ja, es ist eine Zeit der Prüfungen und Bewährungen. Es ist die Herausforderung für die wahren Kinder Gottes, dass sie nicht auf diese falschen Lehren und auf diese Irrtümer hereinfallen, dass sie nicht den falschen Propheten folgen, sondern der Stimme des guten Hirten. Die wahren Schafe hören die Stimme des guten Hirten. Und von den Schafen, die dem Herrn gehören, wird auch gesagt in Johannes 10, dass sie die Stimme eines Fremden nicht hören. Sehr interessant, dass das bei den Schafen wirklich so ist. Wir haben das auch schon erleben dürfen, mitbekommen dürfen, wie da ein Freund von einem Hirten bei einer Herde war und wollte dem Hirten helfen. Und dann hat er etwas Futter hingehalten den Schafen und hat sie gerufen und die haben sich überhaupt nicht darum gekümmert. Und dann hat er gesagt, ja, die hören nicht auf mich, weil ich nicht der Hirte bin. Die kennen die Stimme des Hirten. Kennen wir auch die Stimme unseres guten Hirten? Können wir es unterscheiden, was der Herr Jesus in seinem Wort lehrt und was die Verführer und Irrlehrer der heutigen Zeit anbringen? Nun, das ist etwas schwierig, weil jeder Verführer mischt immer wieder Wahres und Falsches miteinander. Der Teufel weiß genau, wenn seine Werkzeuge 100% oder 50% Lüge verkündigen würden, dann würden es die Kinder Gottes sofort merken und würden nicht sich darauf einlassen. Wenn aber die Verführer 80% Wahrheit und 20% Lüge mischen, dann wird es schwieriger. Das ist leider so, dass da auch manchmal Kinder Gottes auf solche Dinge dann zumindest eine Zeit lang hereinfallen und sich betrügen lassen. Und deswegen sagt der Herr Jesus über die Endzeit, in Markus 13, Vers 33, drei Dinge, zu denen er uns auffordert. Habt Acht, wacht und betet. Das sind Zeiten, in denen wir wachsam sein sollten. Wenn der Wächter schläft, dann kann der Feind ganz nahe bis an die Stadtmauern kommen und womöglich die Stadt im Überraschungsangriff einnehmen. Wenn die Wächter wachsam sind, dann entdecken sie die Annäherung eines feindlichen Heeres schon von Ferne und schlagen Alarm, und dann kann der Angriff abgewehrt werden. Wir sollten wachsam sein. Ich möchte eine Bibelstelle noch mit uns lesen, die uns auch ein Stück, denke ich, eine Antwort auf eine wichtige Frage geben kann. Ich habe mich das als junger Christ gefragt, als mir das so bewusst wurde, was für Verführungen in der letzten Zeit auftauchen, mitten unter den Christen, mitten in den Gemeinden, wie die Pfingst- und charismatische Verführung. Warum lässt Gott es zu? Gott könnte doch machen, dass gar keine solchen Verführer auftreten dürfen. Nun, ganz grundsätzlich ist, glaube ich, uns bewusst, dass Gott in seinen Ratschlüssen es so beschlossen hat, dass die Kinder Gottes allen möglichen Glaubensprüfungen unterzogen werden. Wisst ihr, man kann ja Pflanzen, Tomaten zum Beispiel, so ziehen, dass man sie die ganze Zeit im Gewächshaus hält. Da kommt kein Wind ran, kein Regen ran, keine Kälte, alles bleibt schön weg. Aber das sind irgendwo auch schwache Pflanzen dann, künstliche. Wenn ein Gärtner im Freiland pflanzt, dann werden die Pflanzen automatisch widerstandsfähiger und kräftiger, weil sie müssen sich behaupten gegen allerlei widrige Umstände. Und ich denke, Gott hat es ganz grundsätzlich so gemacht, dass wir als Kinder Gottes uns bewähren müssen in einer feindseligen Welt. Spott, Verfolgung, Verführung, alle diese Dinge gehören dazu. Und die wahren Gläubigen werden dadurch nicht geschädigt, sondern sie werden noch stärker. Sie treiben tiefere Wurzeln in Christus und seinem Wort durch diese ganzen Widrigkeiten. Da ist mir ein Bibelwort ganz wichtig geworden aus dem Alten Testament. Das möchte ich mal mit uns lesen. Und das steht in 5. Mose 13. Ich denke, dass uns das auch eine Antwort geben kann, warum Gott diese Verführungen auch zulässt in der Gemeinde. Hier geht es um das Volk Israel, aber wir können das sehr gut auch auf die Gemeinde Jesu Christi anwenden, was wir hier finden. Ich lese einfach mal 5. Mose 13, Abvers 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Dieser Vers 1 ist an sich schon, da könnte man eine ganze Predigt drüber halten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, wertvoller Ratschlag für die Endzeit. Das ganze Wort, das ich euch gebiete. Wisst ihr, heute die westlichen Prediger, die predigen oft nur noch irgendwelche verdünnten Auszüge aus der Bibel. Irgendwelche Halbwahrheiten. Viele Dinge werden heute gar nicht mehr verkündigt. Zum Beispiel das Kreuz, die Selbstverleugnung, die Heiligung, die Absonderung von der Welt. Das wird kaum noch verkündigt. Aber der Apostel Paulus hat ganz großen Wert darauf gelegt und hat gesagt, ich bin frei vom Blut aller, weil ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und das ist heute so wichtig, dass wir nicht nur das halbe Wort hören, sondern das ganze Wort. Dass wir nicht nur die angenehmen Seiten, die Verheißungen hören, sondern auch die herausfordernden Aussagen aus Gottes Wort. Der ganze Ratschluss Gottes, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Das ist genau der Punkt. Wir sollen das Wort Gottes bewahren. Wir sollen darüber wachen. Wir sollen es in unserem Herzen bewegen und aufnehmen. Und wir sollen es auch ausleben. Wisst ihr, wenn wir das Wort bloß in unserem Kopf speichern, dann haben wir es nicht wirklich bewahrt. Es kommt ganz entscheidend darauf an, dass wir nach diesem Wort in aller Einfalt und in allem Glaubensgehorsam auch leben. Und das ist heute oft eine ganz zwiespältige Sache. Wir finden heute viele, die sich Christen nennen und die ein großes Kopfwissen haben über Theologie, über Bibel, über alle möglichen Dinge, aber ihr Leben zeigt nicht die Spuren der Nachfolge des Herrn Jesus. Und da ist etwas ganz falsch gelaufen. Das kann nicht sein. Wir bewahren das Wort nur, wenn wir es auch tun. Und dann heißt es, du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Und das ist ganz interessant. Die falschen Propheten, die Pfingstler und Charismatiker zum Beispiel, die fügen etwas zu dem Wort Gottes hinzu. Das Wort Gottes, das ist ja die abgeschlossene Offenbarung Gottes, die uns in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament gegeben ist. Und dieses Wort Gottes ist fertig, ist vollkommen, ist abgeschlossen. Da gibt es nicht noch irgendwelche neuen Botschaften, auf die wir warten müssten. Die Pfingstler und Charismatiker aber lehren, dass ihre neuen Propheten, ihre falschen Propheten, neue Worte Gottes hätten, neue Botschaften Gottes, die man befolgen müsste und die genau auf eigentlich derselben Stufe stehen oder auf einer ähnlichen Stufe wie die Bibel auch. Und damit fügen sie etwas zu dem Wort Gottes hinzu. Und das ist eine Methode der Verführung, die heute ganz massiv angewandt wird. Es gibt sogar eben unter den Evangelikalen solche Bücher, zum Beispiel von einer gewissen Sarah Young, irgendwelche sogenannten Liebesbriefe von Jesus, die sie angeblich direkt durch Offenbarung empfangen hat. Und da redet ein falscher Jesus zu ihr und schmeichelt natürlich ihrem Ego und ihrem Fleisch. Und da waren lauter Lügen erzählt. Und diese Sarah Young sagt, ja, das ist wirklich ein Wort von Jesus und das kannst du ernst nehmen und das glauben, so wie die Bibel auch. Und das ist zum Beispiel eine furchtbare Verführung. Da wird etwas zu dem echten Wort Gottes hinzugefügt, was gar kein Wort Gottes ist. Und das finden wir heute ganz vielfältig. Und auf der anderen Seite sagt das Wort uns hier, du sollst auch nichts davon wegnehmen. Und das ist auch etwas, was in der Endzeit ganz vielfach geschieht in der Christenheit. Dass es da meistens irgendwelche Theologen gibt, irgendwelche hochstudierten Leute, die wollen uns erzählen, dass die Bibel nur eine Sammlung von menschlichen Geschichten ist und gar nicht Gottes Wort. Und dass man Theologie studiert haben muss, um zu entscheiden, was man in der Bibel ernst nehmen kann und was nicht. Und das ist eine schlimme Verführung. Diese Leute werden einmal ein furchtbares Gericht empfangen, denn wer etwas wegnimmt von den Worten, die Gott gegeben hat, von dem wird Gott auch eben wegnehmen sein Teil an dem Buch des Lebens. So steht es in der Offenbarung drin. Aber das wird heute vielfältig gemacht. Genauso ist es zum Beispiel ein Wegnehmen vom Wort, wenn manche Leute sagen, ja, das, was zum Beispiel in der Bibel steht, über die Frauenfrage oder andere Dinge, das gilt heute nicht mehr. Das war nur kulturell bedingt, das galt nur damals und heute können wir das machen, wie wir das wollen. Ja? Da nimmt jemand etwas weg von den Worten Gottes. Und diese Dinge sind heute sehr weit verbreitet. Nun, jetzt lesen wir mal weiter, denn jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage zum Verständnis der endzeitlichen Verführung. Ab Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten, und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, was wir hier finden. Gott lässt es zu, dass falsche Propheten und falsche Lehrer und falsche Apostel auftreten in der Gemeinde, weil Gott uns prüft, weil er unsere Herzen prüfen will, weil er sehen möchte, wie wir zu ihm stehen. Wenn wir wirklich den Herrn und sein Wort lieb haben, dann werden wir diesen falschen Propheten nicht nachfolgen. Dann werden wir durch die Auseinandersetzung mit diesen falschen Dingen erst recht in der Treue zu dem Herrn Jesus und im Gehorsam und im Glauben bestärkt und gefestigt. Und das ist, denke ich, auch die Absicht Gottes. Wenn Gott uns in Prüfungen führt, dann will er niemals, dass wir straucheln, sondern er will, dass wir in dem Ringen, in dem Kampf gegen diese falschen Dinge, dass wir stärker werden, dass wir unseren Herrn Jesus tiefer kennenlernen, dass wir das Wort Gottes tiefer kennenlernen durch die Auseinandersetzung mit den endzeitlichen Irrtümern. Das ist Gottes Absicht. Aber auf der anderen Seite, die Verführung macht auch deutlich, wer es nicht so recht ernst meint mit dem Herrn Jesus. Wer nur ein Lippenbekenntnis zu ihm ablegt oder wer in der Praxis ein Stück halben Herzens nur dem Herrn Jesus nachfolgt, statt von ganzem Herzen. Da gibt es dann eine Scheidung. Da gibt es dann schmerzliche Weggabelungen, wo der eine in die eine Richtung geht und der andere in die andere Richtung. Das ist sehr, sehr traurig, aber genau diese Dinge finden in der letzten Zeit statt. Und wir müssen das verstehen, damit wir dadurch nicht entmutigt und verwirrt werden, ihr Lieben. Die letzte Zeit ist eine Zeit der Prüfung und der Sichtung im Volk Gottes. Ich möchte das einmal auch wieder an einem alttestamentlichen Vorbild deutlich machen. Und das finden wir im Propheten Daniel. Der Prophet Daniel spricht ja auch von der Endzeit, aber von der Endzeit für das Volk Israel. Das Volk Israel hat ja auch in dieser letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi schwere Prüfungen durchzumachen. Es ist jetzt schon zum guten Teil in seinem Land, aber viele sind noch nicht im Land und die Juden sind ja zuallermeist noch im Unglauben. Und dann wird es am Ende der Zeit einen Überrest von messiasgläubigen Juden geben, die werden schwer bedrängt werden von den ungläubigen Juden und von den Heiden. Und von diesem Überrest handelt Daniel 11 und 12. In der großen Drangsalszeit wird es eine große Prüfung geben für die christusgläubigen Juden. Und das kann uns eine Parallele sein, was da geschrieben steht, dass wir auf uns auch anwenden können. Ich lese mal Daniel 11 ab Vers 32. Da geht es also letztlich um den gottlosen König der letzten Zeit, um diesen Staatenbund und um die falschen, gottlosen Juden und um die treuen Gläubigen. Da heißt es von diesem König, und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen, und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Und in Daniel 12, Vers 10 wird dieser Gedanke noch einmal aufgegriffen. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Endzeit. Endzeit ist eine Zeit der Läuterung, der Sichtung und der Reinigung. Endzeit ist eine Zeit, wo die Herzen offenbar werden unter der Wirkung der Verführung. Endzeit ist eine Zeit, wo das Echte sich vom Falschen trennt und wo auch die Motive der Herzen in diesen ganzen schwierigen Situationen deutlich werden, ans Licht kommen. So hat es Gott verfügt. Endzeit ist auch eine Zeit, 1. Petrus 4, Vers 17, wo das Gericht anfangen muss am Haus Gottes. Deswegen sind wir auch in einer solchen ernsten Zeit. Das ist schmerzlich, manche Dinge zu sehen. Wir im Westen, die Gemeinden, die bibeltreuen Christen in den einheimischen Gemeinden haben schon vor 30, 40 Jahren schmerzlich erleben müssen, wie es viele Trennungen gab, wie viele die bibeltreuen Kreise verlassen haben, wie viele sich der Welt zugewandt haben, der Charismatik zugewandt haben, nicht mehr mitgegangen sind auf dem schmalen Weg. Ihr müsst es heute auch erleben. Und es ist diese schmerzliche Seite der Sichtung. Aber auf der anderen Seite dürfen wir den Herrn Jesus in seiner Treue und Liebe gerade auch in dieser letzten Zeit vermehrt erfahren. Ich möchte einmal das ganz persönlich fassen an einem Bibelwort, das mich sehr beschäftigt hat, nachdem ich selber aus der Verführung wieder rausgekommen war, aus der Pfingstverführung. Ein Bibelwort, das sehr, sehr bemerkenswert ist. Es steht im 2. Korintherbrief, wo der Apostel Paulus uns einen Einblick gibt in diese endzeitliche Verführung, wie sie funktioniert und was eigentlich geistlich auch auf dem Spiel steht. Lesen wir mal miteinander 2. Korinther 11, Abvers 2. Wir müssen da vielleicht zum Hintergrund noch sagen, der Apostel Paulus hatte im 2. Korintherbrief viele Nöte mit der Gemeinde der Korinther. Das war ja eine fleischliche Gemeinde, eine Gemeinde, die noch sehr unreif war, von jungen Christen, die viele Dinge noch nicht richtig verstanden haben, die auch nicht so recht treu waren, die schwankend waren. Und als der Apostel Paulus weggereist war, um anderen Menschen das Evangelium zu verkündigen, da kamen falsche Apostel zu den Korinthern und haben diese Gemeinde ziemlich durcheinander gebracht. Und sie haben falsche Lehren gebracht, einen falschen Jesus, ein falsches Evangelium, einen falschen Geist. Es ist sehr stark zu vermuten, dass das solche judaistischen Verführer waren, die eben den Leuten gesagt haben, sie müssen sich beschneiden lassen, so ähnlich wie bei den Galatern. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber da versucht der Apostel Paulus, die Korinther wieder zurechtzubringen und ihnen bewusst zu machen, dass sie sich haben verführen lassen. Und das ist, denke ich, ganz interessant. Da lesen wir ab Vers 2 in 2. Korinther 11. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn er einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also der Apostel Paulus ringt um die Korinther und er wirft ihnen vor, schaut her, diese falschen Leute, die haben euch eine ganz falsche Botschaft gebracht, ihr habt gar nichts gemerkt, ihr habt es akzeptiert, ihr habt es gut ertragen. Und dann zeigt er ihnen etwas. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Man könnte auch sagen, mit der eifersüchtigen Liebe Gottes. Ich habe euch einem Mann verlobt. Als der Apostel Paulus das Evangelium den Korinthern verkündigt hat, da hat er sie sozusagen in eine Brautbeziehung zu dem Herrn Jesus gebracht. Das ist eigentlich der Gedanke hier. Die Verlobung war ja damals schon wie die standesamtliche Hochzeit. Das war eigentlich schon die verbindliche Verbindung von Braut und Bräutigam. Aber die eigentliche Heirat und die eigentliche Vereinigung des Brautpaares, die geschah erst später. Deswegen, die Verlobung war der Vertragsschluss und dann gab es eine gewisse Wartezeit und die Braut wurde zu dem Bräutigam hingeführt und dann kam es zu der eigentlichen Hochzeit. Das ist dieses Bild aus der damaligen Sitte, was der Apostel Paulus und was der Geist Gottes gebraucht, um den Gläubigen deutlich zu machen, ihr seid jetzt Braut des Christus. Ihr seid mit dem Christus verlobt, mit dem Herrn Jesus im Himmel. Nun, und das ist eben die große Herausforderung. Wir sehen den Herrn Jesus noch nicht. Wir sind noch unterwegs in dieser Welt. Und unser Bräutigam und Herr ist im Himmel. Und die Hochzeit des Lammes, das wird erst in der Zukunft sein, wenn wir bei dem Herrn sind in der Herrlichkeit. Und hier auf der Erde kommt es nun darauf an, dass wir als Braut, als verlobte Braut unserem Herrn treu bleiben. Dass wir uns nicht ablenken lassen von irgendwelchen anderen Dingen, die unser Herz gefangen nehmen wollen. Und das bezeichnet die Bibel hier mit einer keuschen oder reinen, unbefleckten Jungfrau. Dass wir dem Herrn Jesus treu bleiben, solange wir in dieser Welt zu wandeln haben. Dass wir ihm in ganzer Hingabe dienen und uns nicht ablenken lassen von falschen Einflüssen. Und da wird eben auch deutlich, dass da der Teufel mitmischt und ein Interesse hat, die Gläubigen in ihrer Gesinnung zu verderben und abzuwenden von der Einfalt gegenüber Christus. Wisst ihr, und das ist etwas ganz Wichtiges für die Endzeit. Was bedeutet Einfalt gegenüber Christus? Nun, heute ist Einfalt ja fast schon ein Schimpfwort. Wenn jemand einfältig ist, na, dann ist er nicht clever. Dann weiß er nicht, wie man seine Interessen vertritt und sich selber richtig verwirklicht. Aber in der Bibel ist Einfalt etwas Kostbares. Einfalt gegenüber Christus, das heißt, dass nur eine Sache in unserem Herzen ist, nämlich unser Herr Jesus und die Liebe zu ihm. Einfalt gegenüber Christus, das hat Luther unnachahmlich ausgedrückt im Psalm 73, wenn er sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Einfalt. Einfalt bedeutet, wenn ich den Herrn Jesus habe, dann habe ich alles, dann brauche ich nichts mehr. Dann brauche ich nicht mehr die Dinge dieser Welt. Ich brauche nicht irgendwelche religiöse Verführungen. In dem Herrn Jesus, in seinem Wort, habe ich alles, was ich brauche. Er füllt mein Leben ganz aus, allen meinen Mangeln. In ihm habe ich Leben und volle Genüge. Das ist Einfalt gegenüber Christus. Und dann kommt der Teufel und sagt, ja Moment mal, du hast zwar Christus, aber eigentlich musst du doch auch noch Karriere machen und Geld verdienen und ein tolles Haus bauen und dieses und jenes noch erreichen. Hier auf der Erde irdische Dinge, weltliche Dinge, falsche religiöse Ziele. Und dann wird das Herz betrogen und abgewandt von dieser ganzen Hingabe an den Herrn. Das sagt uns das Wort Gottes hier, dass das eine große geistliche Gefahr ist, dass der Feind mit falschen Lehren, mit einem falschen Geist, mit einem anderen Jesus versucht, die Gläubigen abzulenken von der ganzen Hingabe an den Herrn Jesus. Und da wollen Gottes Geist uns bewahren, dass wir diese Einfalt bewahren oder auch wiedererlangen, wenn wir von dieser ersten Liebe, das ist eigentlich genau dasselbe Gedanke, an den Herrn Jesus abgewichen sind, dann dürfen wir doch unsere Schuld bekennen und dürfen auch die Dinge ablegen, die uns wichtiger geworden sind als unser Herr, und dürfen wieder zurückkehren zu dem Herrn Jesus. Ich denke, das ist wichtig, denn nur die Seele, die aus dieser Einfalt herausgefallen ist, die ein zwiespältiges Herz hat und nicht mehr mit dem Herrn eng verbunden ist, die ist in Gefahr, auch auf die endzeitlichen Verführungen hereinzufallen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Solange wir wirklich ganz bei dem Herrn bleiben wollen in Einfalt und Treue, da wird der Herr Jesus uns auch vor den Verführungen bewahren. Aber dort, wo wir uns da ablenken lassen vom Herrn, da ist unsere Seele in großer Gefahr, dass der Feind uns mit seinen Listen irgendwo abzieht von dem Herrn Jesus. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da über unserem Herzen wachen. Gottes Geist sagt in den Sprüchen, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ich denke, das ist ganz wichtig in der Endzeit. Eine ganz Hingabe an den Herrn, dass wir fest entschlossen sind, dem Herrn Jesus treu zu bleiben und uns nicht ablenken zu lassen von ihm durch irgendwelche falschen Lehren, durch irgendwelche Betrügereien der Menschen. Und es bedeutet auch, dass wir einen klaren Weg der Absonderung gehen müssen in dieser letzten Zeit. Den Gedanken möchte ich auch noch einmal deutlich machen. In der Endzeit versucht der Feind durch verschiedenste Kanäle, die Gläubigen zu vermischen mit allen möglichen falschen Lehren und falschen Dingen. Und es ist ein ganz wichtiger Grundsatz für die Gemeinde in der Endzeit. Wir müssen uns absondern von dem Bösen. Wenn wir uns vermischen mit dem Bösen, mit falscher Lehre, mit dem falschen Christentum der Endzeit, dann werden wir automatisch vergiftet und durchsäuert mit dem Sauerteig der Irreführung. Und deswegen versucht der Feind alles, um Vermischung zu erzeugen, und Gottes Geist ruft uns zur Absonderung. Ich möchte das einmal deutlich machen, auch im 2. Korintherbrief, an diesen wichtigen Versen, 2. Korinther 6, ab Vers 14. Da sagt die Heilige Schrift: Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also ein ganz wichtiger Gedanke ist: Gott will bibeltreue Gemeinden, in denen nur wahre Gläubige sind, in denen nicht irgendwelche Ungläubige und Scheinchristen sind. Und Gott will, dass wir nicht in einem falschen Joch mit Scheinchristen, mit Ungläubigen leben und dienen. Das ist ganz deutlich auch ein Hinweis, dass eben die Ökumene, die große Einheit aller Namenschristen, für Gott ein Gräuel ist. Etwas, was wir auf gar keinen Fall irgendwie dulden dürfen, dass wir hineingezogen werden in eine Verbindung mit Irrlehre und mit falschem Christentum. Und das ist leider nicht nur die Ökumene, sondern auch die Evangelische Allianz. Die Evangelikalen sind komplett vermischt mit allen möglichen Irrlehren und mit allen möglichen falschen Dingen. Und deswegen werden sie auch immer mehr durchsäuert von dem Sauerteig, zum Beispiel von Liberaltheologie oder Charismatik oder Ökumene. Und die wahre Gemeinde, der Überrest der Gläubigen, die noch treu dem Herrn dienen, die sind gerufen, in Absonderung von diesen ganzen Verführungsströmungen zu leben. Das heißt, dass wir Außenseiter sind. Und zwar sollten wir das von Herzen für unseren Herrn Jesus bejahen. In Hebräer 13 lesen wir, dass Gott uns beruft, dass wir außerhalb des Lagers gehen, um dort die Schmach des Christus zu tragen. Und das ist etwas, was viele Christen heute nicht wollen. Sie wollen lieber in dem großen ökumenischen Lager sein, Allianz, Evangelikale, Ökumeniker, Charismatiker. Und dort lebt sich's leichter, vordergründig. Da wird man nicht so ausgegrenzt. Aber man ist nicht dort, wo der Herr Jesus uns haben will. Und wir sind gerufen, dem Herrn Jesus treu zu bleiben und außerhalb des Lagers zu ziehen, um dort seine Schmach zu tragen. Wir sind gerufen, uns abzusondern von der Weltförmigkeit, von der Verführung, damit wir eine reine Brautgemeinde sein können, die der Herr Jesus anerkennen kann und gebrauchen kann in der Endzeit. Das ist der Weg der Treue für die wahren Gläubigen in der Endzeit. Dazu sind wir berufen. Und das bedeutet auch Leiden, das bedeutet Kampf, das bedeutet alle möglichen Schwierigkeiten. Aber, und damit will ich den Vortrag schließen, unser Herr Jesus ermutigt die treuen Gläubigen, dass sie doch genau diesen Weg um seinetwillen gehen sollen, und er will mit uns sein. Ich lese zum Abschluss noch Offenbarung 3, dieses Sendschreiben an Philadelphia, Eine große Ermutigung für diese kleine Schar der treuen Gläubigen, die in der Endzeit noch wirklich zum Herrn Jesus stehen. Und das wollen wir uns zur Ermutigung mitnehmen. Ich lese ab Vers 7 in Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ihr Lieben, die, die wirklich das Wort des Herrn Jesus bewahren in dieser letzten Zeit, die haben eine kleine Kraft. Das sind nur wenige. Sie sind eine kleine Minderheit und der Wind der Zeit weht ihnen entgegen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir einen großen Herrn haben. Einen wunderbaren Herrn, der auferstanden ist, der verherrlicht ist zur Rechten Gottes, der uns gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dieser Herr Jesus verheißt der treuen Gemeinde der Endzeit eine offene Tür. Niemand kann sie schließen. Weder der Papst, noch der Antichrist, noch irgendwelche Obrigkeiten, noch irgendwelche Verführer. Niemand kann diese offene Tür schließen, die Gott dem treuen Überrest der Gläubigen gegeben hat. Worin besteht diese offene Tür? Nun, ich bin überzeugt, sie besteht darin, dass die wahre Gemeinde bis zur Entrückung, bis der Herr wiederkommt, kühn und offen die Wahrheit Gottes verkündigt, das Wort Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes, das Evangelium. Und niemand kann die Gemeinde daran hindern. Und es werden bis zum Schluss Menschen sich bekehren, bis die Vollzahl der Heiden vollendet ist und bis die Gemeinde entrückt wird, sind wir berufen, treu von dem Herrn Jesus Zeugnis zu geben, mutig seinen Namen zu bekennen. Wisst ihr, das wird uns etwas kosten. In der großen ökumenischen Einheit, da sagen die Verführer, es gibt viele Wege zu Gott, nicht nur Jesus, sondern es gibt viele Wege. Buddha, Mohammed und alle führen sie in den Himmel. Und in dieser Zeit werden die wahren Gläubigen ausgegrenzt werden und bekämpft werden und beschimpft werden, wenn sie sagen, es gibt nur einen Weg in den Himmel. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu dem Vater als nur durch ihn. Dieses Bekenntnis, das wird die religiöse Welt hassen. Das wird ihnen gar nicht gefallen. Das ist schon heute so. Und genau das bedeutet, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Die wahre Gemeinde hält sich treu an das Wort Gottes und die wahre Gemeinde bekennt den Herrn Jesus als den einzigen Retter, als den Sohn des lebendigen Gottes, als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das bringt Auseinandersetzung und Leiden. Aber das bringt uns auch den Segen und die Zustimmung unseres herrlichen Herrn Jesus. Und deswegen ist es genau der richtige Weg. Der Herr wird uns beistehen, wenn wir auf diesem Weg gehen. Ich lese noch einmal ab Vers 10 diese Worte der Ermutigung. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ihr Lieben, das ist ein kostbarer Gedanke. Wenn wir das Wort des Herrn Jesus bewahren, dann wird er uns bewahren vor der Endzeitverführung. Wenn wir auf ihn warten, auf sein Kommen, dann wird er uns treu erhalten und uns aufrecht erhalten, damit wir ihm dienen können, bis er kommt. Vers 11, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ihr Lieben, das ist ein Wort auch an uns. Der Herr Jesus kann jederzeit kommen, um die Gemeinde zu entrücken. Das ist meine persönliche Überzeugung vom Wort Gottes her. Und wir sollen in einer Wachsamkeit sein. Wir sollen die Zeit auskaufen und dem Herrn treu dienen. Und wir sollen das festhalten, was Gott uns gegeben hat. Und das ist in allererster Linie das Wort Gottes und den kostbaren Glauben, den der Herr Jesus uns geschenkt hat. Das sollen wir um jeden Preis festhalten und nicht verkaufen für irgendeine Fälschung, die der Teufel uns andrehen will. Es gibt einen Siegeskranz. Und diesen Siegeskranz sollten wir wirklich mit aller Kraft erstreben, dass der Herr uns diesen Siegeskranz geben kann, dass der Herr einmal zu uns sagen kann, recht so, du guter und treuer Knecht, du gute und treue Magd, gehe ein zur Freude deines Herrn. Das sollte unser Ziel sein. Und dann haben wir diese wunderbaren Trost, und damit schließe ich nun vollends Vers 12 und 13. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich möchte noch einladen zum Gebet und würde dann abschließen. Herr Jesus Christus, ja, wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir danken dir, unser Herr und Erlöser, dass du uns durch dein Wort belehrst und warnst, dass du uns zurüstest, damit wir in dieser letzten Zeit wachsam sind und auch die Gefahren erkennen, die durch die vielen Irreführungen für uns lauern. Danke, dass du uns durch dein Wort unterweist und uns bewahren willst. Herr Jesus, und wir wollen dir vertrauen, der du uns erlöst hast mit deinem kostbaren Blut, der du uns zu deiner heiligen Brautgemeinde hinzugefügt hast. Ja, du willst doch die Deinen bewahren in Treue. Du willst uns leiten, dass wir wirklich dir dienen und Zeugnis für dich sind, auch in dieser schweren und an Verführungen reichen Zeit. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns hindurchbringst. Herr, schenke du auch, dass noch viele aufwachen, die in den Verführungen dieser Zeit gefangen sind, dass doch noch viele diesen Weg der Treue und der Absonderung gehen und da wirklich auch sich von dir gebrauchen lassen, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen, Herr, dass du den treuen Gläubigen eine offene Tür gegeben hast und niemand kann sie schließen. So schenke du uns Trost und Gnade, Unterweisung durch dein Wort, Ermutigung in der Nachfolge, Herr. Wir danken dir und wollen uns deiner Gnade anbefehlen, auch für diesen Abend. Wirke weiter durch dein Wort an uns und stärke du uns in dir. Wir preisen dich und rühmen deinen herrlichen Namen. Amen.